SRF 2 Kultur.
Es waren einmal zwei Brüder, die ließen sich Geschichten erzählen, schrieben sie in ihrer eigenen glanzvollen Sprache nieder und nannten sie Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Da sie so erfolgreich wurden, leben sie noch heute. Zum Beispiel in einer neuen Ausstellung im Zürcher Literaturmuseum Strauhof. Cordelia Fankhauser ist in die Grimmsche Märchenwelt getaucht und hat sich verzaubern lassen.
Es wispert im Märchenwald. Auf dem Brunnenrand liegt die berühmte goldene Kugel und tief im Brunnenloch hockt der Frosch. Kopfhörer hangen wie überreife Früchte von Bäumen und aus jedem ertönt ein Märchen.
Ruckidi-guck, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.
Einen zauberhaften Einstieg in die Ausstellung haben sich die beiden Kuratorinnen Christine Lötscher und Ingrid Tomkowiak da einfallen lassen. Und sie machen gleich klar, hier sollen sich alle Altersgruppen wohlfühlen.
Das war von vornherein auch das Ziel, jetzt nicht eine Ausstellung nur für Erwachsene zu machen, sondern dieses Haus als Literaturmuseum eigentlich für die ganze Familie ernst zu nehmen und den Kindern etwas zu bieten, was jetzt aber auch nicht nur die Kinder interessiert, sondern woran die Erwachsenen auch Freude haben.
Ingrid Tomkowiak führt aus dem Zauberwald in ein Kabinett, das ganz nüchtern mit Bildtafeln und Vitrinen eingerichtet ist und erklärt, wie die Brüder Grimm zu Märchen kamen. Clemens Brentano war es, der die beiden Brüder bat, Texte für ihn zu sammeln. Die Brüder Grimm forschten in Bibliotheken und ließen sich Geschichten erzählen.
Sie hatten eigentlich gebildete Gewährsleute. Sie sind auch nicht unbedingt zu denen hingefahren oder hingereist, sondern sie haben sie zu sich nach Hause bestellt. Und beispielsweise die Apothekerstochter Wild in Kassel hat ihnen Märchen erzählt.
Vor allem Wilhelm Grimm war es, der dann aus den glanzlosen Texten die bekannte Märchenpoesie machte.
Sie sind von den Grimms wirklich sehr künstlerisch zugerichtet und haben eine sehr klare, einfache Struktur, die universell funktioniert.
Die Sprache sei es, die die Märchen so berühmt gemacht hat und die Medientauglichkeit. Die Märchen der Brüder Grimm wurden früh schon illustriert und verfilmt. Und diese ganze Bilderflut von den ersten schlichten Zeichnungen über Bilderbücher bis zu unzähligen Filmen, die da im Museum ausgebreitet wird, die erschlägt einen fast. Dornröschen und Schneewittchen, der Froschkönig und das Aschenputtel, sie alle trifft man in unzähligen Versionen.
So etwas kommt sonst nur in Märchen vor, Majestät.
Wer sich aber vom Zauber der Bilderflut nicht zu sehr verführen und ablenken lässt, kann die Grimmschen Märchen auch von der kritischen Seite anschauen, zum Beispiel bei einer Konferenz der Märchenforscher. Hier hört man Texte von Verena Kast oder Sigmund Freud. Eine kühne Mischung zwischen Wissensvermittlung und Unterhaltung wagen die beiden Kuratorinnen und es funktioniert. Die Ausstellung »So leben sie noch heute« eignet sich für Kinder und Erwachsene. Genau wie die Märchen der Brüder Grimm.
Die Ausstellung »So leben sie noch heute« ist bis zum 9. Juni im Zürcher Museum Strauhof zu sehen. Seit knapp einem Jahr ist der Neuenburger Jean Studer Bankratspräsident der Schweizerischen Nationalbank. Nun übernimmt er ein weiteres Amt. Studer präsidiert nicht nur das Aufsichtsgremium unserer Währungshüter, sondern auch das NIF, das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Dort treiben jeden Sommer die Monster des fantastischen Films ihr Unwesen. Was aber macht ein Bankratspräsident mit den Zombies? Filmredaktor Michael Sennhauser.
Jean Studer ist 55 Jahre alt, SP-Mitglied und Jurist. Er war Neuenburger Regierungsrat, Ständerat, Verwaltungsratsmitglied bei den Schweizerischen Rheinsalinen, im Direktionskomitee des Schweizerischen Polizeiinstituts. Vor allem aber ist er als Bankratspräsident der oberste Wächter der Schweizerischen Nationalbank. Eines seiner Markenzeichen ist sein Drei-Tage-Bad, einer seiner Spitznamen, der Sonnenkönig Le Roi Soleil. Ob aufgrund seiner Machtinstinkte oder seines sonnigen Gemüts, sei dahingestellt. Jedenfalls kann Jean Studer ganz diplomatisch antworten, etwa auf die Frage, was die Schweizer Nationalbank mit den fantastischen Filmen des Neuenburger Festivals, das er neuerdings präsidiert, verbinde.
Ja, es gibt keine Beziehungen zwischen Schweizerischer Nationalbank und Währungspolitik und Filme Fantastik.
Märchengestalten, Monster und Zombies will Studer am NIF sehen, nicht bei der Nationalbank. Er trennt den politischen Auftrag vom kulturellen Engagement.
Einerseits haben wir eine wirtschaftliche Mission und andererseits, das ist eine kulturelle Ereignis und Es freut mich jetzt, nach vielen Jahren Politik, Kultur zu unterstützen mit diesem neuen Mandat als Präsident des NIF.
Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival wurde im Jahr 2000 gegründet und hat eine eigentliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Nicht nur das einschlägige Publikum aus Europa strömt im Juli an den Neuenburger See, auch die lokale Bevölkerung hat ihr Festival längst ins Herz geschlossen. Und das gilt auch für Bankratspräsident Jean Studer.
Ja, natürlich. Ich wohne in Neuenburg und das ist ein Höhepunkt, anfangs Ferien im Sommer NIF zu besuchen.
Aber wie fast alle Filmfestivals kämpft auch das NIF immer um adäquate Finanzierung. Hat das Festival nun in finanzieller Hinsicht ausgesorgt, wenn es vom obersten Bankenwärter präsidiert wird? Jean Studer ist zuversichtlich.
Ich glaube nicht als Präsident des Bankrats, aber ich war vorher Ständerat, ich war vorher Staatsrat. Ich habe ziemlich Beziehungen über kantonale und Bundesebene. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man kann diese Beziehungen für eine solche Manifestation bringen.
Und wie alle regelmäßigen NIF-Besucher hat auch der neue Festivalpräsident Jean Studer eine Filmerinnerung, die er dem Festival verdankt.
Ja, das ist You, the Living von Roy Anderson. Es ist ein dänischer Direktor und das war ja eine Serie von kleinen Lebenserfahrungen und das war ein super Film für mich. Das war für mich eine große Entdeckung und nur den NIF kann diese Entdeckung bringen.
Nun präsidiert Jean Studer also nicht nur den Bankrat der Schweizerischen Nationalbank, sondern auch das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Und darum wünscht er sich ein Rendezvous mit möglichst vielen Deutschschweizer Filmfreundinnen und Filmfreunden.
Anfang Juli in Neuchâtel.
Bien sûr, Schüler. Merci beaucoup. A bientôt.
Michael Sennhauser und Jean Studer, neuer Präsident des NIF, Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Die nächste Ausgabe des Festivals im Juli 2013. Sie lesen Bücher, aber haben Sie sich schon mal Gedanken über die Gestaltung der Schriftzeichen gemacht, die Typografie? Gestern gab das Bundesamt für Kultur bekannt, dass der Lausanner Typograf Jean-François Rappot den Jan-Tschichold-Preis erhält. Dieser Preis honoriert mit 15.000 Franken herausragende Leistungen in der Buchgestaltung. Elinor Landmann hat Jean-François Rappot gratuliert.
Jean-François Rappot, die Typografie ist die Kunst des Schriftsatzes und sie scheint ein diskretes Metier zu sein. Ist eine Typografie dann gut, wenn man sie nicht bemerkt?
Das stimmt. Typografie ist diskret. Mich interessiert vor allem die Typografie von Texten. Und da hat die Typografie funktional zu sein.
Heißt das, Lesbarkeit ist das oberste Ziel eines Typografen?
Ja, aber auch Lesbarkeit ist eine visuelle Erfahrung. Wie soll ich das ausdrücken? Es ist ein bisschen so wie mit einem Pulli. Das hat auch viel mit Ästhetik zu tun.
Aber das bedeutet für die kreative Arbeit auch enge Regeln. Der kreative Freiraum für Typografen ist eingeschränkt.
Das stimmt, aber ich glaube wirklich, es ist wie mit einem neuen Pulli. Man ist sehr aufmerksam aufs Design, auf kleinste Details, Strukturen. Und wenn man einen Schriftsatz macht, denkt man an das Potenzial, das er haben könnte, um einer Seite Textur zu verleihen. Heute arbeiten Typografen am Computer. Der Bildschirm ist so präzis, man muss die ästhetische Qualität, die Atmosphäre voraussehen, die der Leser dann erfahren wird. Und das hat viel mit Rhythmus zu tun. Das muss man voraussehen bei der Entwicklung.
Wenn Sie als Typograf einen Text lesen, in einem bereits entwickelten Schriftsatz, worauf achten Sie?
Comme tout le monde, je fais un peu un réglage quand je découvre un texte.
Wie jeder. Ich erfasse die Ambiance, die Stimmung, und dann versuche ich, die Typografie zu vergessen. Es ist wirklich wie mit einem idealen Kleidungsstück. Das hat einen bestimmten Look, der gefällt, man fühlt sich wohl und dann vergisst man es. Das hat etwas sehr Ergonomisches und Altertümliches, egal wie neu die Technologie ist.
Eine der Fragen, die sich bei Schriften stellen, sind die Serifen.
C'est deux grandes familles, peut-être.
Ja, das sind quasi zwei große Familien von Schriften. Man liebt Serifen, weil wenn man viel liest, dann geben diese Serifen ein stärkeres Bild des Textes. Serifen sind fürs Auge einfach angenehmer.
Warum?
Man sieht schneller das Ganze, den Zusammenhang. Und Schriftsätze ohne Serifen sind vielleicht ein bisschen individueller. Ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, aber es ist so. Lesen ist auch Gruppenwahrnehmen und die Serifen helfen dabei. Sie sind wie ein Gleis.
Eine Ihrer Schriften, die Sie entwickelt haben, eine ohne Serifen, ist die Teinhard. Sie haben sie für die New York Times entwickelt. Was produziert die beim Leser der Zeitung?
Sie produziert eine Atmosphäre, die Teinhard. Ist eine Schrift in der Schweizer Schriftdesign-Tradition. Und ich glaube, nach 2008, nach dem Crash, nach der Wirtschaftskrise, stand allen der Sinn nach etwas Seriösem. Und darum hat die Teinhard Erfolg gehabt. Es gab das Bedürfnis nach Rationalität, Vernunft. Und das haben die Leser darin gesehen.
Eine Tagung in Berlin beschäftigte sich die letzten Tage mit Radio Zukunft. Es trafen sich Hörspielmacher, Feature-Autorinnen und Radiojournalisten, um über die Veränderungen bei Radio, Hörspiel, Klangkunst, der Kultur im Radio zu sprechen und über die Zukunftschancen des Radios. Christiane Enkeler berichtet aus Deutschland.
Kulturradios stehen im Dilemma. Widersprüchliche Aufträge werden an die Öffentlich-Rechtlichen gestellt. Sie sollen Kultur pflegen und vermitteln, das ist ein Nischenjob, aber Kulturradios sollen auch gute Hörerzahlen präsentieren. In diesem Dilemma lohnt es sich schon mal in die Geschichte zu gehen. Und genau das tat auf der Berliner Festivaltagung Radio Zukunft der Medienrechtler Dieter Dörr. Er erklärte den Kulturauftrag der deutschen öffentlich-rechtlichen Programme juristisch-historisch. Schon der Kulturbegriff des Verfassungsgerichtes und der des Rundfunkstaatsvertrages sind unterschiedlich weit gefasst. Ist denn nun das Ziel, möglichst viele Leute zu erreichen? Ist das die Legitimation für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der die Demokratie stützen soll? Oder wird es dann zu allgemein? Zu knallig, zu einfach. Die Art und Weise, wie der Kulturauftrag denn nun zu verwirklichen sei, liege bei den Programmmachern, sagt Dörr.
Es ist ein Spagat. Das wissen auch alle und den Spagat müssen die Programmmacher erfüllen. Auf der einen Seite viele erreichen, auf der anderen Seite möglichst verlässliche Informationen, möglichst hohe Qualität, möglichst breites kulturelles Angebot.
Gerappelt voll jedenfalls ist der kleine Saal der Akademie der Künste, als das RBB Kulturradio dort während der Tage der Audiokunst ein Hörspiel live sendet, ab 22 Uhr. Auf der Bühne sitzt ein frustrierter Moderator vor dem Mikrofon und trägt das Dilemma aus, sich an alle gleichzeitig und an den Einzelnen zu richten. Nicht zu stören, aber zur Familie zu gehören. Er spielt die Musik, die man ihm vorgegeben hat, teast ein Hörspiel an, das verzweifelt auf jugendlich macht, spielt ein Gedicht ein wie eine Alibi-Übung und richtet sich erstmal an den Hörer, den man ihm statistisch ausgerechnet hat.
FDR 2 Aus Liebe zum Ohr.
Ja, herzlich willkommen. Sie vor dem Radiogerät oder Computer oder worauf man sonst noch Radio hört. Sie mögen das doch ganz gerne, wenn man sie mal so direkt anspricht. Wenn man versucht, sie als Hörer jetzt da abzuholen, wo sie gerade sind. Von den Statistiken her finden Sie das auf jeden Fall gut.
Ganze 7 öffentlich-rechtliche Sender strahlten das Stück »Das Radio ist nicht Sibirien« bis jetzt aus. Autor ist Raphael Jouvet, 35 Jahre alt, ausgebildeter Tontechniker, mitten im Masterabschluss an der Bauhaus-Universität in Weimar. Medienkunst mit Schwerpunkt experimentelles Radio. Sendungen wie Hörspiele und eine ziemliche Formenvielfalt werde es wohl geben, solange es unser Rundfunksystem geben werde, sagt, befragt zur Zukunft des Radios Hermann Bohlen, renommierter deutscher Hörspielautor, bekannt für leisen, subtilen Humor. Aber
ob unsere Gesellschaft es schafft, sich dieses Rundfunksystem zu erhalten, das weiß ich nicht. Da herrscht auch eine Veränderung in der Gesellschaft, die diesen opulenten Apparat und diesen tollen Apparat nicht mehr will oder nicht mehr ermöglicht, nicht mehr stützt, nicht mehr verdient.
Raphael Jouvet glaubt, dass die Vielfalt zunehmen werde und man sich entscheide. Weiterhin auf der einen Seite Sender wie den Deutschlandfunk, den er seit Jahren als kaum verändert wahrnimmt und auch so behalten möchte. Und auf der anderen Seite Internetkanäle wie den persönlich moderierten Musikkanal Byte FM. Seine Wünsche?
Ich glaube, dieses Mittelmaß ist halt einfach das, was da raus muss. Dieses Markending und dass das alles eben so durchhörbar und alles auf einen Hörer passen muss und keiner darf abschalten und keiner darf es schlimm finden, aber darum findet es auch keiner gut. Es soll mehr polarisieren und es muss halt auch mehr Sparte geben und mehr Sachen, die viele Leute abschalten und viele Leute aber extra deswegen einschalten.
Ganz ratlos sind sie nicht, die Radiomacher. Viel Neugier war auf der Festivaltagung auch zu spüren. Neugier auf die Radiozukunft. Aber die Dilemmata bleiben bestehen. Wege werden weiter gesucht.
Alfred Hitchcock, der Master of Suspense, der Meister des Kino-Thrillers, ist vor 33 Jahren gestorben. Aber eigentlich ist er ja unsterblich. Mit Filmen wie Psycho, Über den Dächern von Nizza oder Die Vögel. Und nun ist er leibhaftig wieder auferstanden, verkörpert von Sir Anthony Hopkins. In einem Film, der ganz einfach Hitchcock heißt. Filmredaktor Michael Sennhauser.
In jedem von uns gibt es dunkle Ecken voller Gewalt und Horror, verkündet Filmregisseur Alfred Hitchcock.
All of us harbor dark recesses of violence and horror. Fascinating, isn't it?
Das ist natürlich die Stimme von Anthony Hopkins, aber der Schauspieler verkörpert den korpulenten Regisseur Alfred Hitchcock in jener Rolle, in der er sich selber am liebsten präsentierte. Der gemütliche britische Onkel mit den schauerlichen Geschichten. Dabei sitzt dem Meister zu Beginn des Films selber die Angst im Nacken. Die Angst, altmodisch zu werden, in der Eleganz seiner erfolgreichen Gentleman-Thriller mit Cary Grant zu erstarren. Etwas Neues muss her. Und das findet er im Roman Psycho von Robert Bloch, der blutigen Geschichte eines mörderischen Psychopathen. Denk bloß an den Schock im Publikum, wenn ich die Heldin schon in der Mitte des Films sterben lasse, schwärmt er seiner Frau und engsten Mitarbeiterin Alma Revel vor.
Just think of the shock value. Killing off your leading lady halfway through. I mean, you are intrigued, are you not, my dear? Come on, admit it. Admit it.
Actually, I think it's a huge mistake. You shouldn't wait till halfway through. Kill her off after 30 minutes.
Ich denke, das ist ein großer Fehler, meint sie ungerührt. Ich würde nicht bis in die Mitte warten. Bring sie nach 30 Minuten um. Alma Revel wird von Helen Mirren gespielt und sie ist die eigentliche tragische Heldin des Films. Denn während Hitch von immer neuen Hitchcock-Blondinen schwärmt und seinen Leading Ladies auch schon mal zu nahe tritt, ist Alma der ruhende Pol im Hintergrund. Anthony Hopkins und Helen Mirren spielen das Ehepaar Hitchcock einleuchtend und anrührend in diesem Film, der sich bemüht, nicht allzu sehr auf die dunklen Seiten des Meisters einzugehen, aber höchst unterhaltsam mit ihnen spielt, wie Hitchcock mit seinem Publikum. Am schönsten zeigt sich das übrigens bei der Premiere von Psycho im Film. Da steht Hitchcock alleine draußen im Foyer des Premierenkinos und dirigiert pantomimisch und ekstatisch die Musik und die Schreie des Publikums drinnen. Hitchcock, das ist eine vergnügliche Hommage, getragen von erstklassigen Darstellern und zusammengehalten von der nicht ganz einfachen Entstehungsgeschichte jenes Films, der Hitchcock zum Schockmeister schlechthin machen sollte. Psycho.
Gruseln mit Hitchcock. Der Film läuft ab morgen in den Schweizer Kinos. Verzeihen Sie die indiskrete Frage, heute schon geduscht? Muss schon sehr abgebrüht sein, wer sich nach Hitchcocks Psycho seine Duschkabine nicht erst einmal genauer ansieht. Hitchcock, der Film über das Leben des berühmten Regisseurs während der Dreharbeiten zu Psycho, kommt diese Woche in die Kinos. Sehenswert findet unser Filmredaktor Michael Sennhauser. Ein guter Anlass aber auch, wieder einmal in einem Buch zu blättern, das schon vor 50 Jahren Furore gemacht hat. Der Buchtipp von Britta Spiechiger.
Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Heißt dieses Buch, das mittlerweile zu den Klassikern in der Filmliteratur zählt. Der französische Regisseur François Truffaut hat mit Alfred Hitchcock ein Interview von rund 50 Stunden geführt. 1962 haben sich die beiden chronologisch über Hitchcocks rund 50 Filme unterhalten. Und Truffaut hat daraus ein Buch in Gesprächsform geschrieben. Entstanden ist ein äußerst unterhaltsames, amüsantes, lehrreiches und spannendes Buch. Der Leser, die Leserin, erfährt zum Beispiel, weshalb Hitchcock immer kurz in seinen Filmen auftritt. Er sagt, reine Zweckmäßigkeit, um das Bild zu füllen. Später wurde es dann zum Aberglauben und dann zum Gag. Inzwischen ist es ein ziemlich lästiger Gag geworden. Damit die Leute sich den Film in Ruhe ansehen können, bringe ich es möglichst immer in den ersten 5 Minuten des Films hinter mich. Das Buch «Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?» zeigt den großen Regisseur von den verschiedensten Seiten, als unerreichten Könner ebenso wie als witzigen Gesprächspartner. Hitchcock erzählt humorvoll, ironisch, klug von seinem Werdegang, seinen Ansprüchen, den Entstehungsgeschichten seiner Filme, von der oft mühseligen, oft trickreichen, aber immer liebevollen Machart. Im Buch «Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?» erzählt Hitchcock unter anderem, was ihm sein berühmtester Film «Psycho» bedeutet, mit welchen Kameraeinstellungen man Angst filmt und dass er sich oft einem Thema gewidmet hat. Ein Unschuldiger wird in ein Abenteuer verwickelt. Man denke zum Beispiel an «North by Northwest», «Der unsichtbare Dritte» mit Cary Grant. Und auch der Film «Laie» lässt sich anstecken von der Begeisterung des engagierten Machers Hitchcock, der über seine Kunst ohne Pathos und Einbildung, aber mit viel Herzblut spricht, dabei auch Selbstkritik und Hindernisse bei der Umsetzung seiner Ideen thematisiert. Über Hitchcocks Filme reden die beiden François Truffaut und Alfred Hitchcock sehr ausführlich. Was hingegen überhaupt nicht thematisiert wird, sind Hitchcocks Ängste, seine Phobien und auch die sexuellen Obsessionen. In diesem ganzen Gespräch ist Truffaut Hitchcock gegenüber sehr wohlwollend und eigentlich überhaupt nicht kritisch. Aber nichtsdestotrotz, nach der Lektüre von «Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?», schaut man sich Hitchcocks Filme mit ganz anderen Augen an. Aufmerksamer, kritischer, mit mehr Genuss. Dies hat ein Kritiker schon vor Jahrzehnten festgestellt. Und man glaubt, auch die Ikone Hitchcock besser zu verstehen. Diesen Mann, der einmal über sein Werk gesagt hat, es sind doch nur Filme.
Britta Spiechiger empfiehlt «Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?» von François Truffaut. Das Buch ist als aktualisierte Taschenbuchausgabe im Heine Verlag erschienen.
Die Leipziger Buchmesse wird heute eröffnet mit einer Preisverleihung. Ausgezeichnet wird der Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdahl für sein Buch «Europa erfindet die Zigeuner – Eine Geschichte von Faszination und Verachtung», erschienen bei Suhrkamp. Die Leipziger Buchmesse, die dauert bis Sonntag. Ai Weiwei wechselt das Metier. Der chinesische Künstler und Dissident will im Frühling ein Album mit Heavy-Metal-Songs herausbringen. Die Lieder behandelten seine Erfahrungen der letzten 2 Jahre, sagte Ai Weiwei einer Nachrichtenagentur. Und 2 Lieder seien chinesischen Menschenrechtsaktivisten gewidmet. Erscheinen soll das Album im April. Zoff um Stuttgarter Baustellen. Nicht nur der Bahnhof Stuttgart 21 gibt in der baden-württembergischen Hauptstadt zu reden, sondern auch die Sanierung des Schauspielhauses. Die will und will nicht fertig werden. 2010 begonnen und auf 1 Jahr angesetzt, ist sie noch immer nicht abgeschlossen. Ein Desaster, so kürzlich der Stuttgarter Intendant. Ab nächster Woche kann immerhin die neue Bühnentechnik erprobt werden. Das teilte das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit. Ob dann aber im Juni das sanierte Schauspielhaus endlich eröffnet werden kann, ist immer noch ungewiss.
Vor einer Woche ist der deutsche Schauspieler Dieter Pfaff gestorben. Pfaff machte sich einen Namen als schwergewichtiger und sperriger Typ, der das deutsche Fernsehen prägte. Und jetzt beschäftigt Dieter Pfaff die Feuilletons erneut, Elinor Landmann.
Heute Abend zeigt die ARD die letzte Folge von Bloch, einer Serie, in der Dieter Pfaff den titelgebenden Psychotherapeuten Bloch spielte. Die Frage Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet auf ihrer Medienseite über diese letzte Folge mit dem Titel Labyrinth und Heike Huppertz schreibt, ein Nachruf ist diese Folge der Reihe Bloch nun geworden, nachdem Dieter Pfaff vor kurzem gestorben ist und sie führt vor Augen, wie groß die Lücke ist, die er hinterlässt. Neben Dieter Pfaff spielen in der Folge drei weitere große Schauspieler, Birgit Minichmayr, David Striesow und Ulrike Krumbiegel. Die Fernsehserie Bloch hat beispielhaft psychische Erkrankungen durchleuchtet, war aber keine reine Krankenakte, zu ambivalent waren stets die Figuren. In der letzten Folge geht es um einen prügelnden Mann und seine Frau. Zitat, dieses Mal geht es für Bloch selbst ums Ganze, der Psychologe, der immer den Problemen anderer bis zur Selbstbeschädigung nachgespürt hat, dem seine massige Gestalt keinen ausreichenden Schutz zu bieten schien vor den Zumutungen und Defekten, die das Unglück anderer im Gepäck hat. Dieser Psychologe wird unter Druck gesetzt. Mehr dazu. Heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und abends im Fernsehen.
Um 3D und diese albernen Brillen im Kino geht's im Tagesanzeiger.
Einfältig nennt sie Christoph Schneider in seiner Glosse und er konstatiert trocken, die Dinger sollen bei der Eroberung der dritten Dimension die Fantasie ersetzen. Erstaunlich an der 3D-Brille sei aber nicht, dass wer sie auf der Nase hat, affig aussieht. Erstaunlich sei, wie wenig der eigentliche Zweck der 3D-Brille und der 3D-Technologie erreicht werde. Zitat, es ist nicht so, dass die 3D-Technik die Wahrscheinlichkeit der filmischen Realität befördert. Zwar werden die Geschehnisse plastisch erfahrbar, aber, Zitat, 3D scheint der technische Königsweg zu sein, auf dem das Kino in die prächtigste und nostalgischste Infantilität zurückrauscht. Aus der Aufklärung in ein magisches Neobarock und aus dem Realismus ins liebe alte Märchen, wo die bösesten Hexen die krummsten Nasen haben. Zwei Filmstars diese Woche bewiesen das aufs Schönste, Oz und Jack and the Giants. Da gäbe es durchaus Geschichten nachzuerzählen, so Christoph Schneider heute im Tagesanzeiger. Aber, Zitat, kein Inhalt wird in Erinnerung bleiben, sondern nur die Art, wie 3D das Monströse beschworen wurde. Wie es uns in die Lüfte riss und aus Wolkenhöhen stürzte und wie es üppig wucherte im filmischen Kindergarten.
Sekunden Wissen. Nehmen Sie Ihren Duschkopf, den, der so schön nach Chrom glänzt. Er besteht eigentlich aus Kunststoff und nur die äußerste Schicht ist aus Metall. Galvanisieren nennt sich das Verfahren, mit dem die Metallschicht auf den Kunststoff gelangt ist. Der Ursprung dieses Verfahrens liegt in der Medizin und das ist eine grausige kleine Geschichte, die Thomas Weibel erzählt.
Am 6. November 1780 macht Luigi Galvani eine makabre Entdeckung. Mit Eisen und Kupfer berührt er einen abgetrennten Froschenkel und der zuckt zusammen. Was es mit Elektronen und Elektrolyten auf sich hat, versteht Galvani zwar nicht die Spur, aber die tretenden Froschbeine faszinieren ihn aufs Höchste. Elektrische Spannung lässt sich schon lange erzeugen, doch wozu diese rätselhafte Energie gut ist, weiß keiner. Und auf einmal zuckt da ein toter Muskel. Also, folgert Galvani, muss Strom offenbar Leben spenden. Mit wahrem Feuereifer macht sich die Medizin daran, diese wundersame Wiedererweckung von Toten zu erforschen. Praktischerweise führen die Ärzte ihre Experimente gleich an den Richtstätten durch. Soeben Hingerichteten werden Stromstöße versetzt, die Krämpfe werden gemessen und das grausige Schauspiel zieht womöglich noch mehr Schaulustige an als zuvor die Hinrichtung selbst. Lebendig wird keiner mehr. Das nach seinem Entdecker benannte Galvanisieren von Toten ist mehr Spektakel als Forschung und wird Anfang des 19. Jahrhunderts überall verboten. Doch mittlerweile wird Elektrizität längst an Lebenden erprobt, zur Behandlung von Nervenkrankheiten, von chronischen Schmerzen, von Schwermut. Und so hält der Strom Einzug ins ärztliche Inventar. Der grausame Elektroschock, den Miloš Forman 1975 in One Flew Over the Cuckoo's Nest anprangerte, ist zwar Vergangenheit. Aber noch immer wird mit Strom behandelt. Die moderne Elektrokrampftherapie soll schwer depressiven Menschen helfen. Mit Luigi Galvanis zuckenden Froschbeinen hat diese Therapie nichts mehr zu tun. Behandelt wird nach allen Regeln der Kunst und unter Narkose.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.